herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es natürlich wieder ganz genau so. Ich habe eine Person eingeladen, die ich bisher nur aus der Ferne kannte, deren Arbeit ich aber nun schon seit langer Zeit verfolge. Und zwar ist es Alexander Pieper, der von seinem Team bei Studio Fitzbin und im Grunde auch von weiten Teilen der deutschen Spielebranche vor allem nur Pepe genannt wird. Und deswegen übrigens stand ganz oben auf meinem Fragenzettel, alles klar, woher kommt denn jetzt eigentlich dieser Spitzname? Aber darum sollte es nicht ausschließlich gehen. Im Gegenteil, das ist nur unser Einstieg in ein Gespräch, das sich drehen sollte und soll um im Grunde zwei ganz große eigene Themen. Das eine Thema dreht sich um das Portfolio von Studio Fitzbin, für das eben Alexander Pieper als Mitgründer hauptverantwortlich ist. Denn es ist ein Portfolio, das ein ganz besonderes ist. Es sind Spiele, die seit 2011, seit der Gründung erschienen sind, die allesamt nicht nur in einem klassischen Sinne unterhalten und Spaß machen und all den Kram, sondern auch, und das finde ich so faszinierend, immer auch eine Hand ausstrecken in unsere Welt und die Themen, die uns in unserer realen Gesellschaft beschäftigen und dazu auch eine Aussage treffen. Da können wir zum Beispiel rannehmen, The Inner World, das Erstlingswerk dieses Studios, 2013 erschien, das sich um religiösen Fanatismus dreht. Wir können sprechen über ein Spiel wie Say No More, das sich, wenn man so will, dreht über die Macht des Neinsagens in der Corporate Welt und der Welt der Firmen. Wir können sprechen über ein Spiel wie Lost at Sea, das gar nicht so viele Menschen mitbekommen haben und das sich dreht spannenderweise um Vergangenheitsbewältigung, um die Beziehung einer Familie und ihrer unterschiedlichsten Familienmitglieder zueinander. Wir können sprechen über ein Spiel wie Minutes of Island, das sich dreht um die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt und was es bedeutet, ein Held oder eine Heldin zu sein. Oder wir können sprechen, natürlich ganz frisch erschienen, über Rainbreaker, eine, wie ich finde, spielbare Kriegserklärung gegen Despotismus und die Oligarchie. Der Slogan Eat the Rich schwingt mit und ich persönlich fand und finde dieses Spiel ganz besonders toll. Ich habe viel Spaß damit, aber dazu später mehr. Dieses Portfolio also ist ein Grund, warum ich Alexander Pieper einladen wollte, weil ich seine Arbeit, die er gemeinsam mit Studio Fitzbin nun schon seit vielen Jahren herausbringt, ganz faszinierend finde und auch besonders finde, weil es eben Spiele sind, die etwas zu sagen haben und auch unbedingt sagen wollen. Da interessierte mich unter anderem, wie kommt das? Warum sind das Spiele, die ihn offenbar begeistern, dass er sagt, jo, das machen wir? Zum anderen aber, und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, wenn man die Neuigkeiten gerade auch aus der deutschen Spielebranche mitverfolgt, gab es noch einen ganz anderen Grund, ihn hierher einzuladen und zu fragen, ob er ein wenig Licht ins Dunkel bringen möchte. Und zwar geht es um eine Mitteilung, die uns alle erreichte im November 2024, also letztes Jahr, als der Mutterkonzern von Studio Fitzbin, nämlich Thunderful, verkündet hat, dass es Einsparungen geben muss und aus Konsequenz daraus die hausinterne Entwicklung heruntergefahren werde, so hieß es. Und das bedeutete im Grunde, bei Studio Fitzbin könnten demnächst die Lichter ausgehen. Es ist nicht ganz klar gewesen, für mich auch als Außenstehender eine ganze Zeit lang, ob das nun bedeutet, dass das Studio tatsächlich direkt geschlossen wird oder es doch noch eine Hoffnung gibt. Da gab es unterschiedliche Äußerungen und Stellungnahmen zu diesem Thema und auch deswegen wollte ich mit Alexander Pieper einmal vor dem Mikrofon sprechen, um mir diese Situation erklären zu lassen und auch zu erfahren, wie sieht's denn nun aus mit der Zukunft dieses Studios? Was hängt da alles dran? Wie schätzt er die Möglichkeiten ein? Was erhofft er sich, was den Erfolg von Rainbreaker angeht und so weiter und so fort? Das ist das zweite große Thema, über das wir sprechen bzw. gesprochen haben. Ich muss auch hier nochmal und will auch hier nochmal Alexander für seine Offenheit und Ehrlichkeit und Direktheit danken. Das ist so eines dieser Gespräche, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es für ihn alles andere als angenehm war. so tief sich in die Schreibtischschubladen blicken zu lassen. Aber er hat es getan. Er hat ganz offen erzählt, was so in ihm vorgeht, wie die Situation aktuell aussieht und wie er in die Zukunft schaut. Dafür möchte ich ihm auch hier nochmal danken, zumal wir uns vorher, wie gesagt, überhaupt nicht kannten, nur aus der Ferne hier und da mal eine Nachricht zugeworfen oder eine weiß ich nicht, Wunschlistenplatzierung geteilt. Was weiß denn ich, wir hatten noch nie Kontakt, Leute. Und deswegen fand ich so toll, wie gesagt, dass er sich hierher gesetzt hat und gesagt hat, so, wir reden jetzt eine Stunde lang nicht nur über meine eigene Vergangenheit, wie ich überhaupt in die Spielebranche gekommen bin, sondern auch, wie nun eigentlich die Situation rund um Studio Fizbin aussieht. Ich möchte, bevor ich überleite ins Gespräch, euch einen Hinweis noch geben, und zwar nochmal drehend um dieses aktuelle Spiel Rainbreaker. Ich habe es verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich möchte nochmal betonen, ich halte es für ein ganz faszinierendes Spiel und bin da ein bisschen, wie sage ich, als Journalist unangenehm angefasst, wenn ich sehe, dass Kollegen und Kolleginnen dieses Spiel herunterbrechen als ein quasi Hades. Ne? Es bewegt sich zwar im selben Genre, das Genre der, wenn man so will, Bullet Hell Roguelite, in der es darum geht, in diesem Genre eine Figur durch Level zu steuern, immer wieder in verschiedenen Arena-Kämpfen gegen Gegner antreten zu lassen und dann über den Bildschirmtod hinaus Upgrades mit in den nächsten Run reinzunehmen. Wer schon mal Hades gesehen hat, bekommt eine Vorstellung, wie Rainbreaker funktioniert. Aber man tut diesem Spiel eben Unrecht, wenn man sagt, das ist einfach nur Hades aus Deutschland, und das macht mich fuchsig, wenn das passiert, aus Faulheit oder aus aufmerksamkeitsökonomischen Gründen, weil man sich erhofft, dass dann Leute diese Nachrichten dazu lesen oder was weiß ich. Deswegen hier nochmal ganz explizit der Hinweis darauf, es ist ein Spiel mit einer ganz starken eigenen Identität, ist auch jetzt in dem Moment völlig egal, wie die Geschichte des Studios dahinter ist. Ich möchte betonen, das ist ein tolles Spiel, es ist ein faszinierendes Spiel und es verdient zumindest mal angesehen zu werden, wenn euch dieses Genre interessiert. Und für all jene, die sich denken, naja, bevor ich dazu schlage, möchte ich noch eine Besprechung dazu hören, gute Nachrichten. Am Dienstag, also übermorgen, wird für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL eine randvolle Folge OKCOOL bespricht erscheinen. Da habe ich gemeinsam mit dem Journalisten Pascal Wagner eingehend über Rainbreaker gesprochen, von den Spielmechaniken bis hin zum Artdesign, weil wir, wie gesagt, finden, es gibt so viel, was man über dieses Spiel erzählen kann und erzählen sollte. Und genau das haben wir getan. So, das musste auch kurz raus. Jetzt also rein in diese Folge mit Alexander Pieper alias Pepe. Ein ganz offenes Gespräch, das ich trotz der teilweise ernsten Themen sehr genossen habe, weil ich gemerkt habe, er hat Vertrauen in dieses Gespräch. Er möchte offen mit mir sprechen. Das hat man gemerkt. Das fand ich ganz toll. Und damit nun Bühne frei. Hier geht's los. Ich habe als Feststand, ne, dass wir uns hier treffen werden, miteinander sprechen werden. Ich bin ganz außer Atem, weil ich das Wasser eben so schnell geholt habe. Entschuldige. Als das Feststand, dass wir uns hier treffen, habe ich einer guten Freundin von mir eben davon erzählt. Und diese Freundin, die arbeitet bei euch im Team. Und dann habe ich erzählt, ey, ich freue mich total drauf, ich habe so viele Fragen, Alexander Pieper treffe ich. Und sie guckte mich an mit riesengroßen Augen und wusste wirklich sekundenlang nicht, wen ich meine. Und dann gab es diesen Moment, in der es in ihr ratterte und dann einrastete. Und dann sagte sie, du meinst Pepe. Niemand nennt ihn Alexander Pieper. Und jetzt, das ist meine erste Frage, weil du tauchst ja auch online überall auf. Was hat's mit diesem Spitznamen auf sich?
Ja, also das Ding ist, na gut, hier im Podcast, man sieht mich nicht, aber ich sehe ganz normal deutsch aus. Blaue Augen, ja. Blonde Haare, aber ich bin tatsächlich halb Spanier und ich spreche auch fließend Spanisch, weil wir haben zu Hause nur Spanisch gesprochen. Und in der Schule haben dann Leute aufgrund von meinem Nachnamen, Pieper, haben dann irgendwann gesagt, ach, du bist der Pepe. Und das ist dann, ich glaube, boah, das muss irgendwann, das war am Anfang im Gymnasium, so 6., 7. Klasse gewesen sein. Und es ist kleben geblieben, weil es ist irgendwie einfach, kann man sich merken. Und dann war ich für immer Pepe.
Das ist ja faszinierend. Ich habe mit so vielen Erklärungsansätzen gerechnet, aber nicht damit. Das ist ja faszinierend. Da muss ich mal direkt nachfragen, wenn du davon erzählen magst. Erstmal, hast du noch irgendwelche Bezüge zu Spanien? Also bist du da regelmäßig? Ist das eine Kultur, die dir noch nahe steht? Oder wie sieht das aus?
Also ich habe, was starkes Teil, oder ich würde sagen, so spanische Kultur, ein starker Teil davon ist immer noch in mir drin, ist das Temperament. Ich habe Ja, ich kann mich gut aufregen. Und was ich liebe, und das ist mir auch stark drin geblieben, ist die Kultur zu fluchen.
Ah.
Ich liebe es, auf Spanisch zu fluchen. Erstens hört sich das immer toll an und zweitens ist es sehr viel, wie soll ich sagen, schöner als im Deutschen, schlichtweg. Es gibt sehr viele einfallsreichere Flüche. aber abgesehen davon ist es so, dass ich mit meiner spanischen Familie, also ich habe halt viele spanische Verwandte dadurch, dass meine Mutter aus Spanien kommt und es eine Großfamilie ist, so mit 5 Geschwistern. Ich habe irgendwie, weiß nicht, 20 Cousins und so.
Wow.
Ich habe aber nur mit einem kleinen Teil Kontakt, aber dafür sehr, sehr starken, intensiven Kontakt und deswegen ist es immer irgendwie bei mir geblieben. Und jetzt, wo ich selber Papa bin, seit jetzt bald 7 Jahren, ist es auch so, dass ich das so ein bisschen an meine Kinder weitergeben möchte und ach, auch wir immer mal wieder dann doch nach Spanien gehen, mit den Kleinen. Und was ich zumindest schon mal vererbt habe, ist, weil Pepe ist ja für mich nur ein Spitzname,
ja,
aber den konnte ich schon an meinen Sohn vererben als echten Namen.
Großartig, das ist ja großartig. Auch die Fluchworte, wurde schon was beigebracht?
Ja, unwillentlich tatsächlich. Also es gibt, man sagt im Spanischen, eins meiner Lieblingsfluchwörter ist Coño.
Ja, ja.
Das dürfen jetzt Leute googeln, was das heißt. Ja. Das sagt man so was wie, im Deutschen würde man sagen, ach verdammt, wenn dir irgendwas Blödes passiert. Und der Klassiker ist, ich hau mir irgendwo, weiß nicht, den kleinen Zeh oder den Kopf an und dann schreie ich halt laut Coño. Und da war mein Kleiner, der war gerade mal irgendwie kein Jahr alt, konnte so ein paar Wörter, aber plötzlich, das meine Frau war mit ihm unterwegs und aus dem Nichts schreit er ganz laut, Coño, Coño. Weil im Restaurant, was natürlich toll ist, weil niemand verstanden hat, was er da schreit, aber ja.
Sehr gut.
Das ist schön.
Wo aus Spanien kommt dieser Teil der Familie? Verrätst du das? Ich habe Google Maps schon offen. Ich bin bereit für die Echtzeitrecherche.
Ja, also groß geworden ist meine Mom im Fuentes de Andalucía. Das ist in der Nähe von Sevilla. Das heißt, auch das Spanisch, das ich spreche, ist sehr stark andalusisch. Es ist ein starker Dialekt und man könnte sagen, ja, keine Ahnung, es ist vergleichbar mit so einem, so wie man Hochdeutsch und Bayerisch vergleichen würde. Es ist schon sehr dörflich auch und sehr malerisch.
Das ist hochfaszinierend. Ich habe gerade die Karte vor mir für alle, die jetzt gar nicht vertraut sind mit Spanien und auch jetzt nicht wissen, wo Sevilla ist. Also wir sind jetzt ganz im Süden des Landes, noch nicht an der Küste, aber ich würde mal sagen, man kommt da schon gut hin. Es ist auf jeden Fall, ne, so würde ich es beschreiben, ist das ja jetzt sehr unzureichend beschrieben, aber aus dem Fleck weg fällt mir nichts Besseres ein, als zu sagen, im Süden, aber noch nicht ganz an der Küste.
Ja, nee, ist komplett richtig. Also es ist im Endeffekt, ich glaube, man braucht immer so eine Stunde von Sevilla ans Meer. Aber was ich daran tatsächlich liebe, ist, also da ist es im Sommer heiß, 40 Grad ist ganz normal im Schatten.
Oh, Gottes Willen.
Ja, aber, also ich bin selber auch so ein Schattenjunge, aber es ist trocken heiß. Und ich kann 40 Grad in Sevilla super gut aushalten, aber 30 Grad hier in Deutschland irgendwo mit so einer hohen Luftfeuchte halte ich nicht aus.
Liebe Leute draußen, beruhigt euch, wir kommen gleich zu den Themen, weswegen ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt, aber es ist viel zu interessant, ich muss jetzt noch einmal nachfragen, die Sache mit dem Schatten und der Sonne, ich habe 8 Jahre lang in Berlin gelebt und ich muss sagen, ich habe es unter anderem wegen des Sommers dort nicht mehr ausgehalten, die Hitze in Berlin, die steht ja zwischen den Häuserschluchten, ich lag einen Sommer lang und das ist ohne Witz, es gibt Bilder davon, ich kann es beweisen, werde es hier aber jetzt nicht tun, weil es ist unangenehm, es gab einen Sommer, kurz vor meinem Wegzug, da habe ich für meine beiden Kater, Emil und Samson, so zwei kleine, so Kühl, wie nennt man das denn, so Kühlmatten gekauft, in kleinen Hundegröße, dann konnten die sich da drauflegen und weißt du was, für mich habe ich auch eine gekauft für große Hunde. Und dann lagen wir zu dritt im Altbau in Berlin, am Tag, weil es so heiß war und ich dachte mir, Leute, es kann es nicht sein, ich muss hier wegziehen. Und jetzt muss ich dich fragen, also ich wohne jetzt in Hamburg, es ist sehr viel erträglicher und angenehmer, ist das was, mit dem du dich ähnlich herumkämpfst, also kommt dir das vertraut vor, was ich beschreibe?
Ja, total. Also ich bin selber auch diese Hitze und vor allem Berlin ist ja so ein auch sehr sumpfiges Land eigentlich, ja, ne? Ja, irgendwie, ja. Also um den Kern herum, der zubetoniert ist, sage ich jetzt mal. Und diese Schwüle, die wir dann hier haben, die macht mich schon auch fertig. der Trick für mich ist einfach, ich verlasse im Sommer selten das Haus.
Oh ja, sehr gut.
Und im Schatten lässt sich's dann aushalten.
Sehr gut. Von hier aus erscheint es mir unmöglich, irgendwie eine sinnvolle Brücke zu bauen zu dem, was ich dich eigentlich zu Beginn unseres Gesprächs fragen sollte. Deswegen jetzt Brechstange, ich mach's einfach mal so. Ich habe mir überlegt, ich habe mich natürlich hier auf das Gespräch vorbereitet und ganz viele Dinge gelesen, zu denen ich Fragen habe, weil ich kenne dich nur aus der Ferne, gar nicht persönlich, deswegen konnte ich dich all diese Dinge noch nie in meinem Leben fragen und jetzt habe ich die Gelegenheit und ich habe mir gedacht, wir gehen so ein bisschen, ne, Hand in Hand chronologisch durch deinen Lebenslauf, durch deine beruflichen Stationen, die mir vor allem ins Auge geschienen sind und landen dann am Ende bei Fitspin und dann eben Rainbreaker. Und wenn das für dich angenehm ist, würde ich direkt mal reinfahren ins Jahr 2007, weil da habe ich nachgelesen, begann dein Bachelorstudium der angewandten Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Und was ich mich da direkt gefragt habe, ist, wie sehr war dir zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass es irgendwann mal in die Spielebranche gehen könnte? War das schon was, was im Kopf herumgeisterte?
Ich bin sehr erstaunt über der Recherche. Ich bin ganz so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen gestalkt gerade. Aber okay.
Entschuldige, das sind
nee, alles gut. Nee, es macht ja vollkommen Sinn. Ja, also kurze Antworten, nein. Ich habe nach meinem Abitur, da hatte ich noch wilde Ideen von wegen, also mir war schon immer klar, ich würde gern was Kreatives machen und es soll was am Rechner sein, weil ich bin groß geworden mit CRT-Monitoren und habe von meinem Papa viel Bastelei am Rechner. Also ich bin im 386er groß geworden, hatte dann irgendwann 486er, bis dann der erste Pentium kam und so. Das hat mich schon immer fasziniert. Und das Ding ist, ich hatte zuerst gedacht so, am Rechner, irgendwas Kreatives, Designer werde ich jetzt. Und ich habe mich nach dem Abitur mit meinem besten Freund, der bis heute auch noch als mein bester Freund zur Seite steht, haben wir uns damals für ein Kommunikationsdesignstudium beworben. Ich glaube, in Konstanz war es. Der große Unterschied war, er war fähig, gerade Linien zu zeichnen und schön zu zeichnen auch. Und bei mir ist alles immer grottig gewesen. Aber ich dachte irgendwie, ja, du kannst so ein bisschen Photoshop, was du dir beigebracht hast, oder Corel Draw back then. Ja, und dann gab's halt so eine Mappenprüfung, also man hat Sachen abgegeben und ich habe irgendwie im 15-Punkte-System kam die Mappe zurück so mit 3 Punkten. Und dann war's so, ja, okay, ich glaube nicht, Tim. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich erst noch Civi gemacht. Und danach war es dann so, ja, okay, irgendwas muss jetzt machen, irgendwas mit rechnen. Und dann habe ich gesehen, naja, eben Weingarten kann man Informatik studieren. Und ich dachte so, ja, komm, das probierst du jetzt einfach mal aus. So, Programmieren könnte ich mir auch vorstellen. Ich hatte mit 10 hatte ich so ein kleines Basic-Buch von meinem Papa geklaut. Ach. Also Basic, die Programmiersprache. Und damals habe ich dann so ein Text-Adventure geschrieben. Also was eigentlich fürs Programmieren relativ simpel ist, du schreibst Text, sagst, zeig das an und dann hast du mit so Befehlen, konntest du dann sagen, wenn der User jetzt Ja eintippt, dann mach bitte hier weiter. So Choose Your Own Adventure Book mäßig. Ne? Und irgendwie dachte ich, Programmierung ist was. Und ja, dann habe ich das 2007 angefangen zu studieren. Hab dort, muss ich wirklich sagen, die schönste Zeit gehabt. Auch sehr viele Freunde, die bis heute noch Teil meines Lebens sind, kennengelernt. Genau. Und so bin ich nach Weingarten gekommen.
Was hat die schönste Zeit da zur schönsten Zeit gemacht? Woran denkst du da?
Wir hatten das Glück, also ich bin damals eben mit meinem besten Freund, haben wir dann zusammen so ein Loft-Apartment gemietet.
Oh.
Ja, also ich glaube, die Miete damals war 350.
Wahnsinn. Da, also so viel muss ich bezahlen, um bei meiner Hausverwaltung überhaupt durchgestellt zu werden.
Ja, das waren, ich meine, es ist halt Weingarten. Ne?
Ja,
aber
ja.
Trotzdem waren das natürlich andere Zeiten. Das war in so einem alten Haus und da waren eigentlich nur Studenten-WGs.
Oh.
Und das Coole war, dass wir sehr schnell so eine Gemeinschaft hatten von so 10, 15 Studis und wir haben uns dann tagtäglich dann irgendwie zum Kochen getroffen. Und alle von uns waren auch Vollzeitstudenten. Das heißt, wir hatten dann halt auch einfach viel Zeit. Und da habe ich tatsächlich auch Spielen, also sei es Videospiele oder auch Pen and Paper oder auch Brettspiele, tatsächlich als sehr, sehr großes Hobby entdeckt, weil wir haben sehr viel Zeit in verschiedensten fantastischen Welten verbracht. So bei Pen and Paper waren wir in Fantasy, in Sci-Fi, in wie sagt man denn, Noir, Welten unterwegs. Und das hat so ein bisschen diese kreative Seite von mir wieder angefeuert. Und ich habe so gemerkt, so, ah, ich habe zum Beispiel 4 Jahre lang eine D&D-Kampagne geleitet, die dann in so einem ganz großen, wir sind 8 Spieler, weil ich hatte dann 2 Gruppen, die immer abgewechselt haben und dann im großen Finale und was weiß ich. Und ich habe so gemerkt, so Storytelling und Welten erschaffen, das ist wirklich meins. Ich kann immer noch nicht malen, bis heute. Aber das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Und da hatte ich dann schon gemerkt, so okay, vielleicht kann ich mit dem Programmieren da trotzdem auch in diese Richtung gehen.
Ich bin super neugierig zu erfahren, welche digitalen Spiele haben dich denn in dieser Zeit im Studium begleitet? Wir sind jetzt hier nochmal für die Leute draußen im Zeitraum 2007 bis 2011. Ich bin ganz gespannt, welche Titel jetzt hier genannt werden.
Also, wir hatten immer mal wieder, haben wir auch in dieser in dieser Studiengruppe, weil wir ja alle auf einem Fleck waren. Also es war meine WG mit meinem Kumpel, dann die Nebenan-WG und die WG drüber. Da haben wir immer mal wieder zum Beispiel LAN-Partys gemacht und dann haben wir klassisch unsere Rechner alle in das Loft getragen, weil da war halt am meisten Platz. Da hat man jetzt eher so LAN-Party-Sachen gespielt, also Call of Duty und weiß nicht was. Aber was mich so fasziniert hat, ich weiß noch ganz gut, dass ich viel Mass Effect gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil damals aktuell war. Aber diese großen Story-Welten mit, ne, du hast ja verschiedene Entscheidungen treffen können und sowas, die sind mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Mass Effect auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich gerade überlegen. Da ist mir noch Alone in the Dark im Kopf geblieben. Also da gab's 2005 war das, glaube ich. Also ich habe das damals dann im Studium gespielt, weil das wurde dann verramscht. Das war ein finanzieller Flop, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber ich mochte die Welt, die sie erzählt haben. Die fand ich sehr spannend.
Lange Zeit vor deinem Studium erschien, aber ich muss dran denken wegen der Schimpfwort und der Leidenschaft dazu. Hat Gothic jemals eine Rolle in deinem Leben gespielt? Weil da wird der berüchtigterweise ordentlich, ne, von der Lippe gezogen.
Ja, ja, das stimmt. Tatsächlich Gothic nicht.
Ach Quatsch, das ist ja interessant. Warum? Weil ich meine, je länger ich drüber nachdenke, desto erstaunlicher ist es. Ist ja auch, ne, Fantasy-Rollenspiel. Da scheinen viele Knöpfe gedrückt zu werden eigentlich.
Das stimmt. Aber was Fantasy-Rollenspiel anging, haben wir eine lange Zeit, und das ist ein obskures Ding, aber der Vorteil war, dass man das halt auch im Multiplayer spielen konnte. Also nicht übers Internet, wenn ich mich richtig erinnere, aber eben im LAN. Das hieß Dungeon Lords. Das ist auch so ein Third-Person-Action-RPG-Ding. Aber man konnte es haben wir das sogar bis zu 6 zusammengespielt? Das war in meiner Studienzeit auch schon alt. Also wenn du jetzt nach Dungeon Lords guckst, das muss Ende der 90er gewesen sein oder Early 2000s. Aber wir haben es trotzdem irgendwie noch ausgepackt. Und das ging halt bei uns vor allem darum, dass wir Sachen irgendwie zusammengespielt haben.
Ich habe sie gerade vor mir, falls es das Richtige ist. Es scheint mir aber so, das ist erschienen im Jahr 2005 tatsächlich.
2005 sogar, oh krass.
Ein Spiel von Heuristic Park entwickelt, kenne ich nicht. Die haben auch keinen Wiki-Eintrag, weiß nicht, wie bekannt die sind. Gepublished von Dreamcatcher Interactive und Nordic Games. Und es sieht sehr nach dem aus, was du beschrieben hast. Ich muss unwillkürlich dran denken an ein WoW trifft auf richtig Mittelalter-Fantasy. Das ist, guck mal. Und man kann es, das kann ich dir an der Stelle mal verraten, vielleicht freut dich das ja oder keine Ahnung, man kann es auf Steam kaufen, die Verfügbarkeit scheint easy zu sein. 15 Euro kostet das, das ist die Originalversion und hat größtenteils positive Bewertung, es scheint zu funktionieren.
Du, das kommt sofort im Warenkorb.
Da wird sich jetzt jemand richtig freuen, weil eine Person dieses Spiel jetzt gekauft hat. Wieder toll. Freue ich mich.
Geil.
Sehr gut. Ja, das nur am Rande. Was jetzt natürlich auch als Frage sich geradezu aufdrängt, ist, du hast gesagt, in das Studium bist du reingegangen, gar nicht erstmal mit der Absicht, in der Welt der Spiele dann zu landen. Wer weiß, wie es nach deinem Studium weiterging, weil da steht ja schon unmittelbar Studio Fitzbin an, kann schon erahnen, irgendwas muss im Studium ja dann passiert sein, dass du gesagt hast, Moment mal, ich könnte tatsächlich in diese Branche rein. Also noch weiter als diesen Gedanken, den du gerade beschrieben hast, zu sagen, ach guck mal, Spiele, ne, macht ja viel Spaß, die Kreativität in mir wird wieder geweckt. Aber wie kam es dann zu diesem gedanklichen Sprung vielleicht erstmal zu sagen, Moment mal, ich kann ja wirklich jetzt in die Spielebranche danach reingehen und Spiele entwickeln?
Ja, das kann ich relativ genau sagen. Also ich hatte dann mein Studium so weit, dass das Praxissemester anstand.
Oh.
Und ich hatte dann damals noch es war so, okay, ich muss jetzt ein Praktikum suchen. Und ich hatte genau ein Bewerbungsgespräch bei so einer Softwarebude irgendwo Süddeutschland. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß, dass sie in der Nähe von Weingarten war, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Das war das einzige Mal, wo ich mir einen Anzug angezogen habe für einen Arbeitsmoment, würde ich mal sagen. Und ich bin da rein und hatte dann ein Bewerbungsgespräch und bin aber raus und habe sofort gewusst, boah, scheiße, sowas kann ich nicht machen. Da habe ich null Bock drauf.
Was war es, dass dich da so abgestoßen hat?
Es war halt dieses, da saßen dann, also ich glaube, das war einmal, war das der Geschäftsführer, der da saß, und ja, dann einer der Chefentwickler, dass die Fragen, die sie mich gestellt haben, da war nichts Leidenschaftliches bei. Ah. Also das war wirklich so, ja, wie würden Sie dieses Framework bewerten? Was machen Sie hier? Wie würden Sie so ein Problem umsetzen? Und ich habe halt gemerkt, während ich die Fragen beantwortet habe, da ist nichts drin, was mich auch nur im Entferntesten interessiert.
Ja.
Also das ist jetzt vielleicht schlecht, dass ich das so für meinen weiteren beruflichen Werdegang ist das vielleicht schlecht, aber ich habe wirklich festgestellt, nee, jetzt einfach nur Software, die irgendwelche, also es ging um Maschinensteuerung, die irgendwelche Maschinen bewegt, damit die dann 100 Stück von irgendwas produzieren, da hat sich wirklich kein einziges Gefühl geregt so bei mir. Und dann bin ich da raus und dachte so, boah, ey, ich hatte dann so eine Horrorvorstellung, so, boah, und dann machst du das 8 Stunden am Tag, kommst nach Hause und was soll der Mist eigentlich? So, und dann war ich erst sehr frustriert, weil ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Weil da in Süden Deutschland, das war halt, wenn du Software gemacht hast und wenn du da bleiben wolltest, dann war es das. Dann hättest du halt irgendwo in der Bude müssen, wo irgendeine Software für irgendwelche Maschinen geschrieben wurde. Und dann hat aber mein Professor, der den Multimedia-Anteil meines Studiums betreut hat, der gute Clemens, mit dem ich auch bis heute noch immer mal wieder in Kontakt stehe, ich bin auch sehr dankbar dafür, der hatte damals so ein Gespür für, was in mir tickt. Und der meinte so, hey, die haben so eine Kooperation mit der Filmakademie in Ludwigsburg. Und zwar würden sie da gerne ein gemeinsames Projekt machen, wo sie ProgrammiererInnen quasi zusammenbringen mit Leuten, die an der Filmakademie interaktive Medien studieren. Und mit Leuten, die Animation studieren. Da habe ich gedacht so, okay, und was geht das Projekt? Und er meinte so, ja, wir machen einen Workshop zusammen. Und dann können wir mal gucken, was sich daraus weiterentwickeln könnte. Aber die Idee ist, dass man quasi Storywelten entwickelt für interaktive Geschichten. Und da dachte ich so, das klingt eigentlich ganz cool. Und er hatte das auch mitbekommen, dass ich so Pen and Paper und sowas mache. Und er meinte so, ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn du da hingehst. Ja, und dann bin ich dahin. Dort habe ich dann direkt Sebastian Mittag kennengelernt, beziehungsweise ehemals Mittag, jetzt Holstein. Und wir haben tatsächlich da schon die Grundsteine für, was später The Inner World werden sollte, gelegt. An diesem Wochenende war das Thema, also das ganze, dieser Workshop, an dem wir eine Welt entwickeln sollten, hatte das Thema Atem. Einfach nur Atem. Und wir hatten dann relativ schnell noch an dem Wochenende, das war in Überlingen auf so einem großem Anwesen, wo auch kein Handynetzempfang war und es gab auch kein Internet, haben wir an diesem Wochenende dann die Grundsteine gelegt und haben gesagt, wir haben so eine Welt uns ausgedacht und die hieß, glaube ich, relativ bald auch schon Asposien, wo quasi hier auf der Innenseite, also die Welt ist auf links gedreht, das heißt, da, wo ein Planet Erde ist, da ist in der Mitte ist der Hohlraum und außenrum ist nicht kein Universum, sondern alles ist Erde, ne? Und wir leben auf der Innenseite von dieser Blase, sag ich jetzt mal. Und der Atem, und das ist die Luft, die kommt quasi durch so Windbrunnen in diese Welt rein. Genau. Und das ist da an dem Wochenende entstanden. Und das hat das war so spannend, dass wir einfach direkt gesagt haben, so hey, wir würden da gerne weiter dran arbeiten. Für Sebastian war auch relativ schnell klar, dass er das auch als ein Stoff für ein längeres Projekt gerne benutzen würde. Und ich habe dann halt den Clemens, meinen Professor, damit angehauen, so hey, ob es Möglichkeiten gibt, dass wir da weiter zusammenarbeiten können. Und dann hat er dafür gesorgt, zusammen mit damals Inga von Staden, die halt an der Filmakademie die Studiengangsleitung übernommen hatte, dass ich mein Praxissemester an der AK machen kann in Ludwigsburg, also an der Filmakademie.
Ah.
Und das war halt für mich perfekt, weil ich dachte, cool, ich muss keinen Anzug anziehen zur Arbeit. musste dann halt, bin dann auch nach Ludwigsburg gezogen für dieses Semester. Das war dann 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hatte ich quasi ein halbes Jahr, 6 Monate, um zu sagen, oder um weiter an dem Projekt zu arbeiten. Und da haben wir dann relativ bald rausgefunden, dass wir gedacht haben, so hey, wir könnten ja ein Point-and-Click-Adventure draus machen. Und das ging dann nochmal in das halbe Jahr, dann war 2010 und dann habe ich irgendwie gesagt, das hat so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, so hey, ich würde auch gern nach meinem Praxissemester weiter daran arbeiten. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir 2011 zusammen mit Sebastian und Mareike schlussendlich das Studio gegründet haben.
Boah, das ist ja aufregend. Wieder so eine Geschichte der Zufälle und glücklichen Nebensätze, die dich darauf hinweisen, guck mal, das ginge ja auch. Abgefahren. Du ahnst gar nicht, oder vielleicht ja doch, wie oft in den letzten 5 Jahren, seit es dieses Format hier, Orkel Cool trifft, jeden Sonntag gibt, Leute auch aus so Zufällen heraus, also wirklich berufsentscheidende Momente erlebt haben. Unglaublich. Unglaublich. Diese Sache mit The Inner World, was dann später ja das erste Spiel werden sollte, 2013 erschien. Was war es schon bei diesen ersten Brainstorming-Runden, dass ihr beide erstmal gedacht und gesehen habt, Moment mal, das hat ja womöglich auch wirklich Potenzial, was Größeres zu werden. Also nicht nur zu sagen, was du ja schon gesagt hast, dass sehr früh zu merken war, das macht Spaß, über diese Welt nachzudenken, die Idee dahinter, sondern dass ihr gemerkt habt, Moment mal, wir haben hier was in der Hand mit ein bisschen, ne, noch ein bisschen Überlegen und Knete und all dem, könnte da wirklich was Cooles draus werden.
Also das Ding ist, wir haben halt während dem Praxissemester bevor ich es vergesse, das waren quasi Sebastian, ich und damals noch Manu.
Ja.
Hieß sie, Manu Molin, wenn ich mich richtig erinnere. Sie war Animatorin, ne? Also es war quasi einmal ich als Programmierer, dann Sebastian als Konzepter und sie aus dem Animationsbereich. Und uns hat halt die Welt so fasziniert. Mhm. Das war das eine. Und auch die ersten Character Designs von diesen Wesen, die quasi in dieser Dunkelheit leben und wo die Luft aus diesen Löchern rauskommt und so, dass sie gedacht haben, das hat uns einfach nicht losgelassen. Und schlussendlich kam dann Mareike dazu, weil Manu gesagt hat, so ja, das Projekt ist total spannend, aber für sie jetzt nicht was, wo sie dran weiterarbeiten möchte. Und Mareike hat aber mit ihrem Stil dem Ganzen direkt so einen schönen, klaren Vibe gegeben, den man sofort verstehen konnte und wo man sich sofort auch verliebt hat in die Charakter. Also Robert, die erste Skizze von Robert, das war einfach sofort so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, das muss ein Game werden. Genau, und von daher war dann eigentlich schon klar, so hey, das müssen wir irgendwie versuchen, dass wir da ein fertiges Spiel draus machen können.
Was ich ja auch ganz faszinierend finde, das greift schon ein bisschen voraus auf euer noch folgendes Portfolio, aber das macht gar nichts. Ich finde, bei euren Spielen, also alle, die dann in Zukunft auch mal Studio Fitzmann entstehen sollten, steckt immer noch so eine ganze Zwischenzeile an Botschaften, Gedanken und vielleicht auch Kritiken drin, die sich richten an Themen, die unsere echte Welt irgendwie berühren. Und bei The Inner World beginnt das ja schon, wenn man so möchte, ist das auch ein Spiel über religiösen Fanatismus. Ich will da gar nicht so doll rein, falls Leute da draußen das selber noch spielen wollen. Aber so kann man das ja durchaus auch lesen. Und was ich mich immer gefragt habe, als ich mich mit euer Portfolio beschäftigt habe, wie kam und kommt es, dass diese Themen, die immer wieder auch echte Themen unserer Welt berühren, da so präsent in deinem und eurem Schaffen ist? Also ist das was, wo du quasi, ne, hinter den Leuten stehst, über die Schulter schaust und sagst, so Leute, ne, aber lasst uns nicht vergessen, wir wollen auch die Brücke schlagen zur echten Welt mit solchen Themen? Oder ist das was sich immer auch so ergeben hat, weil ihr die Leute so um euch habt, die das ohnehin gerne machen? Wie kommt das? Weil das beginnt ja schon bei Inner World.
Ja, Also zum ersten Mal muss man ja sagen, dass diese Geschichten oder nicht nur die Geschichten, sondern die Produkte, die Spiele, die im Endeffekt bei uns entstanden sind, die sind ja immer aus den ganzen Einflüssen oder aus den ganzen verschiedenen Leuten, durch dessen Hände das geht, entstanden. Mhm, ne? Also jetzt zum Beispiel bei Innerworld, ja klar, hat sich hauptsächlich dann um die Story gekümmert, zusammen mit Annika, unserer Autorin damals, und auch am Game Design zusammen mit Flo hauptsächlich federführend gearbeitet, aber trotzdem sind immer hier und da Einflüsse von so ziemlich jedem von uns im Team. Also das war das eine. Das andere ist aber tatsächlich schon, dass ich glaube, manchmal mehr, manchmal weniger, trotzdem hatten wir alle im Team immer so einen Drang, dass wir Spiele machen wollen, die auch was zu sagen haben. Mhm. Spiele, die Menschen in eine Welt mitnehmen, die total aufregend und spannend ist, aber gleichzeitig auch auf irgendeine Art und Weise relatable. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber halt, wo man sich reinversetzen kann. Und dieses Reinversetzen, das können Sachen sein, die wir aus unserer Welt kennen, also so zum einen, aber zum anderen können es auch Themen sein, die wir aus unserer Welt kennen und die uns beschäftigen, die halt wie im Falle von Innerworld 1 jetzt zum Beispiel das Thema religiöser Fanatismus. Und ich glaube, da hat hier und da bei uns im Team jeder mal seine Erfahrung mitgemacht. Ich kann nur für meine sprechen. Das schließt den Bogen zu meiner Herkunft so ein bisschen. Ich bin ja, also ne, meine Mom kommt aus Südspanien und das ist eine erzkatholische Region. So. Die haben die Inquisition quasi erfunden und ich hatte in meiner Jugend sehr viel damit zu kämpfen, dass halt einfach dieses, ja, Gott steht über alles und Gott sieht alles und diese Sache mag Gott nicht und diese Sachen mag Gott auch nicht. Und vor allem in meiner Teenie-Zeit bin ich da sehr rebellisch dann irgendwann dagegen angegangen und hatte unzählige Streits und irgendwann war natürlich dann auch Bad Religion als Punkband und habe ich T-Shirts getragen und das war richtig schlimm, weil ich sollte sonntags in die Kirche, aber Junge, zieht das T-Shirt aus mit diesem durchgestrichenen Kreuz, das geht gar nicht. so, und das war halt, als wir dann an Innerworld gearbeitet haben, war das für mich so diese Identifikation, wo ich sagte so, ich kann das voll verstehen und ich unterstütze das und ich könnte auch selber mich so ein bisschen da, sag ich mal, verwirklichen, wenn ich Teil des an einem Spiel dran bin, wo diese Auswirkungen und diese Gefahren von diesem religiösen Fanatismus einfach behandeln.
Spannend. Wir werden zu dem Thema nochmal zurückkommen, wenn wir dieses Portfolio quasi noch weiter beleuchtet haben. Nochmal ganz kurz einen halben Schritt zurück, weil auch das interessiert mich brennend. Studio Fitspin, es ist ein Name, man hat ihn einmal gehört, man vergisst ihn nie wieder, weil es ein wahnsinnig ungewöhnlicher Titel ist. Ich bin mir sicher, du musstest diese Frage schon tausendmal in deinem Leben beantworten. Ich bin jetzt tausend und Nummer eins und frage, woher kommt Fitspin? Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Nee, du bist, Dom, du bist der Erste, der das fragt.
Na komm,
deswegen
das glaube ich
bin ich jetzt total unvorbereitet.
Ach komm.
Also, es gibt diesen, also pass auf, das Ding ist, Videospiele machen ist ja was Magisches. Ja. Und wir haben sehr lange über Namen gedacht, da waren auch echt andere gute Kandidaten bei. Aber am Ende des Tages sind wir in unserer Recherche irgendwann über diesen einen sagenumwobenen Zaubertrick gestoßen. Und es ist jetzt schade, dass du mich nicht siehst, deswegen versuche ich es mit Worten zu beschreiben. Es geht um den Fizzpin Drop. Und bei dem Fizzpin Drop nimmst du deine Hände wie so ein bisschen wie Merkel ihre Merkel-Raute gemacht hat, ne? In so einem Dreieck. Und jetzt spannst du, also nicht am Daumen, sondern an den Handflächen so Kartendecks zusammen und du drückst mit voller Kraft so, dass die Karten, also deine Hände zusammen, dass die Kartendecks zusammengepresst werden. Und wenn die Kraft so weit ist, dass du denkst, jetzt breche ich mir gleich die Finger, dann musst du mit den Daumen einen gewissen Move machen, klappst deine Finger zusammen, deine Finger oben verschränken sich und die Karte, die sich das Gegenüber gedacht hat, springt ihm ins Gesicht. Und das ist aber so ein komplizierter Trick, dass sich viele angehende Zauberkünstler dabei die Finger gebrochen haben, weil da wegen dieser ganzen Kraft, die du aufwenden musst. Und wir fanden den so spannend, weil das so ein gefährlicher Trick ist, aber auch ein cooler, wenn er klappt, dass sie gesagt haben, wir müssen unser Studio danach benennen.
Okay, also erstens, ich habe versucht, deiner Beschreibung zu folgen, das nachzumachen und erst zum Ende der Beschreibung hörte ich raus, ich brauche ja wirklich eine Karte. Hab mich gewundert, dass nichts passiert. Okay, das ist Nummer eins. Und zweitens, fantastische Geschichte natürlich, sehr spontan erzählt. Man merkt, ich bin wirklich der Erste, der es gefragt hat. Aber was ich mich direkt noch frage, also wie gesagt, Name fantastisch, Geschichte fantastisch. Ja. Wer von euch hat dann im Team so eine Beziehung zu Karten und den Tricks und sowas gehabt, dass das überhaupt bekannt ist? Weil ihr habt das noch nie gehört, dass es das gibt.
Weißt du, der Trick ist, wir verraten nicht, wie der Trick funktioniert. Nee, okay, jetzt cringe. Der Punkt ist simpel. Dieser Trick ist eine Urban Legend. Ah. Und so kommt so ein bisschen dieser, also man erzählt es, ne, und ich erzähle es dann auch so gerne, alle Leute, boah, krass, und oh. Und dann sagt man, ja, und weißt was, alles, was ich dir gerade die letzten 5 Minuten erzählt habe, ist Quatsch. Gibt's gar nicht. Und diesen Moment fanden wir, das hatte so einen gewissen Humor, den wir irgendwie ganz gut finden und der auch in unseren Spielen immer mal wieder da ist, dass man dann sagt so, oh, und hier, episch, episch. Und dann, naja, siehste, Blödsinn.
Spannend.
Und das Ende, was uns dann überzeugt hat, ist, es gibt den Fispin Drop auch in einer Star Trek Folge. Und zwar Captain Kirk macht den Fispin Drop, erklärt, also das ist so eine Folge, wo sie in der Vergangenheit zurückreisen. Danach kannst du bei YouTube gucken. Guck mal nach Fispin Drop, dann siehst du das.
Ich bin gerade, ich habe zumindest, also ich, nur ganz kurz, weil ich kann natürlich jetzt hier kein Video angucken, aber ich habe mal kurz in die Google-Bildersuche reingegeben und tatsächlich sehe ich einen der Star Trek-Manecken. Ich kann mich mit der Serie nicht gut aus. Ein Mann mit blonden Haaren und kurzer Frisur erhält eine Karte hoch und guckt gewinnbringend in die Kamera. Es ist wirklich so. Es ist ja wirklich faszinierend. Okay. Und jetzt natürlich letzte Frage zu diesem Thema. Kannst du dich noch erinnern an ein, zwei der anderen Namen, die dir auch gefallen hätten? Ist da noch was präsent?
Ja, so, also gefährliches Halbwissen. Aber ich erinnere mich noch grob, es gab so eins, das hieß Studio Wolfbeard oder sowas.
Oh.
Und ich mochte einfach das Bild von einem Wolfskopf mit einem Bart.
Ja.
Aber gefährliches Halbwissen.
Ja. Aber schön, auch schön. Ich finde es immer spannend, welche Namen es nicht reingeschafft haben, weil in der alternativen Zeitlinie gibt's genau dieses Studio Wolfbeard. Toll.
Ja.
Jetzt nochmal zu Inner World. Ne? Ich habe schon gesagt, 2013 erschienen. Das Studio wurde 2011 gegründet in Ludwigsburg, was jetzt auch Sinn ergibt. Jetzt verstehe ich auch, warum, weil du warst ja quasi mit deinen Freunden und Freundinnen vor Ort. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, in einem Interview, das du geführt hast mit Games.ch, in dem es darum ging, warum ihr nach The Inner World dieses Genre so ein wenig hinter euch gelassen habt. Und da hast du gesagt, dass das Genre nach diesen Spielen nicht mehr zu eurer Teamgröße gepasst hat, weil ihr damit kein ausreichend großes Publikum ansprechen konntet. Also habt ihr nach einem neuen Genre für die kommenden Spiele gesucht. Also weg vom Point and Click. Das als Zitat aus diesem Artikel, aus diesem Interview. Und ich frage mich, in der Rückschau, würdest du sagen, war das die richtige Entscheidung oder hättet ihr noch länger in dieser Genrewelt bleiben können?
Nee, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ja, weil wir haben ja Inner World, also das Zitat bezieht sich auf Inner World 2.
Ja, genau, richtig, ja.
Inner World 1 war ein großer Erfolg für uns, also als Erstlingswerk. Wir waren damals auch bestes deutsches Computerspiel beim DCP und so, und das war wirklich wahnsinnig. Aber muss man auch gleichzeitig sagen, wir sind dadurch nicht reich geworden. Also wir haben gleichzeitig im Studio immer noch Auftragsarbeiten gemacht, die wir auch sehr gern gemacht haben. Und um diese Auftragsarbeiten und eben die eigenen Spiele weiterhin zu befüttern, sind wir auch immer so langsam gewachsen. Und als wir dann Inner World 2 angegangen haben, da war die Zeit einfach reif. Wir hatten Förderung nochmal bekommen. Headup war mit am Start. Und wir hatten alle voll Bock. Und das Inner World 2 ist ein riesiger Sprung in der Qualität, in der Animation. Wir haben einen Technologiewechsel gemacht. Wir haben endlich Unity benutzt. Die Animationen sind sehr viel flüssiger. Wir haben auch mehr Screens, und tatsächlich war Inner World 2 dann leider nicht der Erfolg, wo wir gedacht haben, das hat sich noch nicht mal so gut wie Inner World 1 verkauft, wo wir dann echt auch festgestellt haben für uns, hey, wenn die Qualität noch besser ist, das Spiel größer ist, wir sogar noch eine bessere Bewertung haben und auch technisch besser dasteht, aber es trotzdem nicht reicht, um das Team, was wir haben, nachhaltig mit Geld zu versorgen, dann müssen wir uns einfach neu erfinden. Und nach Inner World 2 war dann erstmal wieder eine Zeit lang Auftragsarbeiten. Aber gleichzeitig haben wir noch festgestellt, wir wollen ja weiterhin Geschichten erzählen, weiterhin Geschichten mit Substanz erzählen, dass wir quasi neue Wege versucht haben, um Storytelling und Gameplay zu verbinden.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was ging da so in dir herum in diesen ersten Jahren, als dann dieses erste Spiel erschien, Riesenerfolg, Auszeichnung bekommen, dann Qualität, wie du es eben beschrieben hast, hochgeschraubt, zweites Spiel erschien, jetzt irgendwie gar nicht mehr diesen Erfolg anknüpfen können, den ihr vorher erreicht habt, obwohl ihr eigentlich die Logik hätte sagen müssen, das muss mindestens so erfolgreich werden, weil die Leute kennen das Franchise, es ist jetzt nochmal sehr viel auf einem höheren Niveau quasi produziert und dann trotzdem zu sehen, oh Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ist das nicht wahnsinnig frustrierend oder überwog dann noch die Begeisterung darüber, hey, ich bin immer noch Spielentwickler, ist super cool, was wir machen oder ein Mix davon? Also was geht da in so einem Kopf vor?
Also auf jeden Fall ein Mix davon, weil ich war wahnsinnig stolz auf das, was wir geschafft haben. Das war ja auch das erste Mal, dass wir zum Beispiel auch auf Konsolen entwickelt haben. Und bei Innoworld 2 beim Release, da war das Team, ich glaube, da waren wir schon fast 20 Leute. Und dann sind wir alle zusammen in Berlin an Release-Partys, werde ich nicht vergessen. Wir sind alle zusammen in den Saturn am Alex und haben dann die verschiedenen Versionen in der Hand gehalten. Also wir haben Teamfotos, wo wir dann alle im Saturn sind und Innoworld 2 für PC, für PlayStation 4, glaube ich, damals schon. Gott, ist die alt. Und auch für die Xbox, wo wir diese Boxen in der Hand halten. Also es war auch noch eine Zeit, wo man halt Physical Releases gemacht hat.
2017 muss das gewesen sein, ne?
Richtig, genau. Und das war so ein schöner Moment und ich habe gedacht, krass, was wir in 6 Jahren hochgezogen haben. Und gleichzeitig aber dann zu sehen, okay, die ersten paar Wochen des Releases sind jetzt vorbei und man kriegt dann die ersten Zahlen und stellt fest, boah, scheiße, das müsste eigentlich besser laufen, als es gerade tut. Das war natürlich mega frustrierend und hat natürlich den Stolz, den man so hat, so ein bisschen gedämpft. Aber bei mir war es immer so, und meine damaligen Kollegen, also Sebastian und Mareike, die haben das auch geteilt, so, aber ich spreche jetzt erstmal nur für mich, dass mir immer an erster Stelle stand, ich möchte nicht nur auf das Produkt stolz sein, sondern vielmehr auf das, wie wir das Produkt gemacht haben. Und da ist für mich halt an erster Stelle, dass sich alle bei uns wohlfühlen und dass sie einen nachhaltigen Weg haben, kreativ zu sein. Und das heißt schlichtweg einfach, du musst halt auch das Ganze finanzieren können. Ich möchte ordentliche Gehälter zahlen können und ich möchte halt auch die Leute nicht die ganze Zeit zu viel arbeiten lassen. Damals poppte auch, ich glaube, das war tatsächlich 2016 oder 17, da poppten so die ersten Ideen in der Kreativbranche von der 32-Stunden-Woche. Das konnten wir damals nicht umsetzen, weil wir hatten so viel zu tun. Aber das hat schon so einen ersten Samen gesät, um zu sagen, so hey, Arbeiten kann auch anders funktionieren und zwar so, dass wir viel mehr Zeit auch wieder zum Regenerieren haben.
Ja, ja.
Und deswegen hat dann am Ende der Drang, diesen Arbeitsplatz, Fitzbin als Arbeitsplatz weiterzuentwickeln, hat quasi, ich sag jetzt mal, das Nachweinen gegenüber Innoworld und dem Point-and-Click-Genre so ein bisschen überwunden. Und da haben wir gesagt, so, nee, wir erfinden uns neu und wir suchen neue Wege.
Ja. Apropos Arbeitsplatz Fitzbin, kurzer Halbschritt quasi zurück, 2 Jahre, nämlich 2015, da habt ihr eine Zweigstelle in Berlin eröffnet und ja auch da gemeinsam mit Maschinenmensch, ein weiteres Berliner kleineres Studio, das es bis heute auch glücklicherweise gibt, den Saftladen gegründet, so ein Kollektiv von mittlerweile mehreren Studios, die da zusammensitzen, auch wieder in so einer Art, Loft, also in einem größeren Raum auf jeden Fall, wo viele Tische reinpassen. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Also, dass dann 2015 diese erste Zweigstelle eröffnet wird. Ich habe nachgelesen in dem Interview, das du erzählt hast, auf genau diese Frage. Es sind einige Leute aus dem schon bestehenden Team nach Berlin gegangen und deswegen hat man sich gedacht, okay, machen wir hier einfach eine Zweigstelle auf. Aber ist das nicht, also ich muss es so formulieren, wenn ich in einer Position gewesen wäre, als, weiß ich nicht, Chef oder sowas von so einem Studio, ich hätte ja so Panik bekommen, weil ich mir denke, okay, krass, wir sind ja gewohnt, zusammenzusitzen und hier kreative Prozesse in einem Raum zu haben und jetzt teilen wir uns auf in einer Welt vor der Pandemie, wo es noch nicht so eine Infrastruktur für Coworking und sowas gab. Was ging da durch euren Kopf?
Also tatsächlich war das so, dass damals Sebastian und ich gesagt haben, uns zieht's nach Berlin.
Ach.
Und wir haben dann gesagt so, hey, wir würden das gern probieren. Und auch da wieder der Punkt, an oberster Stelle stand es für uns immer, dass sich halt die Leute bei uns wohlfühlen. Und wir haben selber gesagt so, hey, wir sind in Ludwigsburg nicht mehr glücklich und aus privaten Gründen haben wir halt gesagt, wir würden gerne nach Berlin. Mhm. Also haben wir uns alle auch damals zusammen mit den Leuten, die nicht nach Berlin sind, und zwar hauptsächlich ist das mein Kollege und Freund Tobias, der für sich immer gesagt hat, und sorry Tobi, dass ich das jetzt sage, aber das weiß eh jeder, der ihn kennt, er hasst Berlin.
Ja, kann man durchaus nachvollziehen, also das ist schon okay.
Ja, ich meine, genau. Und der hat halt gesagt, das war schon schwierig, so, und hat auch gesagt, so, ja, boah, ob das klappt, weil wir waren es gewohnt, jeden Tag zusammenzuarbeiten, ja, im Büro. Aber wir haben halt gesagt, so, hey, lass es uns versuchen, weil wenn es bei uns die Leute zum Teil halt auch glücklich machen kann, warum dann nicht? Und es gab schon eine Übergangszeit, wo es so, ja, mal gucken, ob das klappt. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass Berlin auch uns Zugang zu so vielen neuen, tollen Menschen gegeben hat, die wir sonst nie kennengelernt hätten, wie eben Riad und Jo von Maschinenmensch, dass wir gesagt haben, so, nee, das hat wirklich ein großes Potenzial. Und tatsächlich hatten wir uns relativ easy auf, ich sag jetzt mal, so ein erstes Remote-Working umgestellt. Wir hatten dann Meeting-Software und dann haben wir uns halt immer mal wieder angerufen, mindestens wöchentlich, aber eher täglich für so Stand-Ups. Und das hat dann ganz gut geklappt tatsächlich. Und wir haben halt hier in Berlin auch wieder so viele tolle Leute kennengelernt.
Ja, ja.
Wir haben immer den Austausch zwischen beiden Standorten, auch finanziell. Also zum einen hatten wir ein Programm, wo wir gesagt haben, jedes Teammitglied bei uns hat ein Reisebudget. Wenn es den anderen Standort besuchen möchte, geht es auf unsere Kappe. Also dass wir sagen, du darfst mehrere hundert Euro im Jahr, kannst du sagen, ich möchte wieder mal nach Ludwigsburg oder Leute aus Ludwigsburg nach Berlin. Und das hat tatsächlich, Leute haben das immer mal wieder genutzt. Und es war auch so, dass wir auch immer gesagt haben, so, wir feiern die Weihnachtsfeiern abwechselnd. Mal in Ludwigsburg, mal in Berlin. So dass, obwohl wir, ich weiß nicht, ich glaube 6-7 Stunden Autofahrt auseinander sind, war das eine sehr, sehr, sehr enge Teamgemeinschaft. Das war schon sehr schön. Und es sind auch teilweise Leute dann aus Ludwigsburg dann doch nach Berlin gezogen. Mhm. Und andersrum, Leute, die in Berlin groß geworden sind, sind nach Ludwigsburg gezogen, weil sie dann doch dorthin wollten.
Von hier aus würde ich quasi auf dem Weg jetzt in die Gegenwart, wo ja auch noch ein, zwei größere Themen auf uns warten, einen kurzen Halt machen im Jahr 2021. Ich habe kurz beim Zuhören überlegt, ob wir diesen Halt noch einlegen sollen, aber es interessiert mich zu sehr und ich muss jetzt einfach mal nachfragen. Das Jahr 2021 ist quasi von der Außenperspektive aus eines, das wahnsinnig spannend ist in eurer Studiogeschichte und auch im Portfolio, weil, wenn ich es jetzt mir richtig notiert habe, steht und fällt natürlich jetzt mit der Vorbereitung, da drei Spiele von euch erschienen sind, nämlich Lost at Sea, Minute of Islands und Say No More. Sehr unterschiedliche Spiele. Erstmal, ist das korrekt?
Ja. Ich musste gerade selber überlegen. Ja, aber weil, ja.
Genau. Und das ist ja jetzt wirklich sehr ungewöhnlich. Also drei Spiele, die sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Auch dann wahrscheinlich auch von unterschiedlichen Teilen des Teams gestemmt und maßgeblich entwickelt worden sind. Was hat es mit dieser Entscheidung auf sich? Was für ein Gedanke steckt da dahinter?
Also, wie schon gesagt, wir hatten uns nach Animal 2 gesagt, wir müssen uns neu aufstellen, wir möchten neue Wege finden, wie wir Storytelling machen können. Und wir waren aber halt durch die Auftragsarbeiten und die Arbeiten an Animal gewachsen, auf um die 20 Leute. Und das ist so ein bisschen aus dem Team herausgewachsen. Also zum Beispiel Say No More ist ja aus Marius und Nick herausgekommen. Ein sehr persönliches Spiel, wo sie aber dann gesagt haben, so, hey, wir würden das gern bei euch, bei Fitzbin machen, weil Marius war zu der Zeit sowieso auch ein Game Designer bei uns. Dann kam noch Minute of Islands als ein größeres Projekt, das wir auch gestartet haben, aus dem Team heraus, weil wir hatten so eine Game Jam gemacht mit dem Team nach Inner World 2 und haben dann gesagt, okay, was könnte unser nächster Titel sein? Und daraus hat sich dann Minute of Islands entwickelt und Lost at Sea als Spiel, was jetzt gar nicht erfolgreich, so ganz im Gegenteil sogar eher gelaufen ist, aber was auch einfach ein Versuch war, in der Kooperation mit Head Up zusammen zu sagen, so, hey, mit einem ganz kleinen Team und auch sehr kleinem Budget, was können wir denn da versuchen, als Storytelling-Experience zusammenzustellen? Und alle drei Spiele sind auch mit voller Absicht in unterschiedliche Genres, unterschiedliche Grafikstile, weil wir uns überall einfach neu ausprobieren wollten. Und egal jetzt, wie erfolgreich das eine oder andere ist, also Minute of Islands zum Beispiel war, das hat von den Nominierungen her war das relativ erfolgreich. Abgesehen davon, dass ich Minute of Islands Say No More als sehr, sehr gute Fitzbin-Spiele empfinde. Und selbst Lost at Sea, was seine großen Schwächen hat, hat trotzdem noch einen Kern, den ich sehr mag.
Ja.
Und im Endeffekt, um deine Frage zu beantworten, die Gedanken waren, dass wir halt neue Wege des Storytellings und Gameplay-Verbindens finden wollten.
Ist das eine Art des Spieleentwickelns, wo du sagst, es ist auch ganz unabhängig von der Zukunft eures Studios, das kann man so machen? Also quasi, das war ja, passierte ja aus so einem Moment heraus, wie du ja auch beschrieben hast, wir wollen uns neu orientieren, wir wollen Dinge ausprobieren und gucken, was so möglich ist. Aber jetzt mit deiner Erfahrung würdest du sagen, das ist ein Modus, du, das kann man sich auch so für die Zukunft vorstellen?
Also ich finde, vielleicht genau wie wir es gemacht haben, nicht, weil wir haben natürlich 3 Spiele rauszubringen und es war ursprünglich nicht der Plan, dass die im gleichen Jahr rauskommen, sondern da sind wieder Delays haben dazu geführt, dass das ein Spiel dann doch in das nächste reingefallen ist und so. Aber Spielentwicklung ist ja auch immer ein Prozess, der auch sehr dynamisch ist, ne? Ja. Also das kann man schlecht vorhersehen. Und natürlich hat das uns dann echt, das war ein Riesenkraftakt. Also diese 3 Games rauszubringen in dem gleichen Jahr, das würde ich niemandem empfehlen. Aber zu sagen, wir probieren was komplett Neues und machen beim Prototyp nicht Halt, sondern ziehen das durch bis zum Release. Da muss ich sagen, ehrlich gesagt finde ich, würde ich mir wünschen, dass es in der Branche viel mehr passiert. Weil ich das Gefühl habe, klar, Fitspin ist dadurch auch wieder nicht reich geworden. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Aber ich glaube, was unser Skillset angeht und was unsere Kreativität angeht, hat uns das massiv nach vorne gebracht. Wir haben so einen diversen Blick auf Spieleentwicklung bekommen, weil wir ja im gleichen Studio ein First-Person, ich sag jetzt mal, eher grafisch aufwendigeres Game, ein Low-Poly Third-Person und ein 2D-Side-Scroller. Das haben wir alles parallel gemacht. Ja. Das heißt, die Leute in unserem Team haben man immer wieder in die anderen Projekte haben sie was damit angepackt und haben so viel Erfahrung machen können, auch ich, dass ich sagen muss, ich finde dieses mal was komplettes Neues wagen, das fehlt mir gerade auch so ein bisschen in der Branche jetzt, bei etablierten Studios.
Und übrigens nicht nur spielmechanisch 3 komplett unterschiedliche Spiele, sondern auch die visuelle Identität ist bei jedem dieser Spiele so eine andere. Die sehen alle so unterschiedlich aus und auch die Gedanken dahinter, das fand ich auch so faszinierend im Vergleich, ja. Und damit kommen wir quasi in die Gegenwart, beziehungsweise vor ein paar Monaten, da teilte im November 2024 Thunderful Groups, euer Mutterkonzert, mit, dass Kosten eingespart werden müssen und als Folge davon das interne Development heruntergefahren wird. Und das betraf auch euch, woraufhin ihr versucht habt, das habt ja auch dann irgendwann mal in einem Statement beschrieben, erstmal versucht habe, mit Aufträgen neue Geldquellen zu finden. Und das hat aber nicht geklappt, wie ihr geschrieben habt. Und was ich mich dann als allererstes fragte, war mit so einem halb offenen Mund, holy shit, warum klappte das nicht? Weil ihr seid ja ein bekanntes Studio, ihr habt eine erwiesene Kompetenz, ihr habt super talentierte Leute bei euch an Bord und trotzdem klappte das nicht. Ist das ein Zeugnis darüber, wie schwierig das gerade in der Branche tatsächlich ist?
Also ich glaube, da kommen einfach viele Sachen zusammen.
Ja.
Zum einen ist aus unserer jetzt dann 14-jähriger Erfahrung, ist quasi, wir wussten am 14. November, war klar, wir brauchen ein Folgeprojekt ab März. Das heißt November, Dezember, Januar, Februar. Mhm. Wir hatten 4 Monate. Unserer Erfahrung nach brauchst du, um neue Projekte zu akquirieren, easy 8 bis 12 Monate.
Mhm.
Das heißt, wir hatten nur ein Viertel der Zeit. Gleichzeitig war das in einer Phase, wo wir Rainbreaker abgeschlossen haben und in die QA gekommen sind. Die letzten, das kennt man ja, die letzten 10% sind immer noch mal so viel Aufwand wie die ersten 90% einer Produktion. Das heißt, wir waren alle unter Hochdruck an Rainbreaker dran und mussten uns dann links und rechts noch Zeit rausnehmen, um pitchen zu können. Und schlussendlich kommt dann noch hinzu, also das heißt, wir konnten auch nicht an so vielen Pitches teilnehmen.
Ja.
Das war halt nur ein Pitch tatsächlich. Es war ein vielversprechender Pitch, der war auch mit einem, also weiß nicht, in 10 Jahren darf man wahrscheinlich drüber sprechen, aber jetzt leider noch nicht.
Ich werde die einladen, keine Sorge, ich markiere es mir im Kalender.
Gut. War ein sehr hochkarätiger Kunde tatsächlich, international und so, wo wir auch sehr weit gekommen sind, weshalb bis zu allerletzt die Hoffnung noch hoch war.
Ja.
Aber auch dieser hochkarätige Kunde, was ich nicht gedacht hätte, musste sich dann aus Kostengründen für was Billigeres entscheiden. Und da kommt dann eben der letzte Faktor noch hinzu, dass die Branche aktuell und vor allem der Geldfluss ein Riesenproblem ist.
Ja.
ja, Gelder werden einfach, Risikofreudigkeit ist null da. Die, ich sag jetzt mal, das Venture Capital bewegt sich weg. Das bewegt sich wieder raus aus Videogames. Wir sehen gerade vor, wie sagt man so schön, vor laufender Kamera, wie die Blase so ein bisschen platzt.
Das ist übrigens was, was auch schon fast mit denselben Worten Jörg Friedrich letzte Woche hier bei Orkicool trifft erzählt hat, der gemeinsam mit seinem Team von Paint Bucket Games The Darkest File rausgebracht hat. Und auch er hat erzählt von dieser Schwierigkeit, an die Gelder zu kommen und solche Spiele überhaupt umzusetzen.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe, also erstens habe ich natürlich reingehört und zweitens sitzt er ja nur ein Büro weiter.
Ja, genau.
Deswegen kenne ich die, haben wir uns oft drüber unterhalten. Und aber da sagst du, was habe ich vergessen, ne? Und hinzu kommt, nicht nur das Venture Capital zieht sich zurück, sondern was für uns auch ein Todesstoß war, war die verfickte Regierung, die auseinandergefallen ist, dank Lindner, weil dann die Games-Förderung erstmal kollabiert ist, weil wir, es sollte ein neuer Haushalt beschlossen werden, der wurde dann nicht beschlossen, Neuwahlen. Und das kam auch noch hinzu, weil natürlich war die Bundesförderung auch ein Teil, wo wir dachten, wenn wir, es ist eh schwierig, Investoren zu finden, aber wenn wir wenigstens durch die Förderung sagen können, hey, du kannst hier auch günstiger entwickeln, als du es woanders könntest, das ist immer dieser Wettbewerbsvorteil, den ja auch der Verband und auch wir als Standort Deutschland unbedingt brauchen, weil Investoren können in Kanada und Amerika viel billiger entwickeln, weil denen die mit den Tax Credits zum Beispiel Steuern geschenkt werden. Und mit sowas müssen wir uns halt vergleichen, preislich jetzt, ne? Und da selbst das weggebrochen ist, ist tatsächlich alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.
Ja, mein Gott. Dazu direkt eine Nachfrage. In der Außenwahrnehmung ist gar nicht so richtig klar, das ist mein Eindruck, wenn ich mich so umhöre, wie jetzt eigentlich die Situation ist. Weil direkt nach der Veröffentlichung, ne, von diesem Statement, alles klar, das ist jetzt die Maßnahme, die Thunderful, der Mutterkonzern, fährt. Und das hat zur Folge, dass, und jetzt kommt das, was zuerst so der Eindruck war, Studio Fitspin ist nicht mehr. Rainbreaker wird veröffentlicht und das war's. Aber dann kurz vor Release haben ja einige Leute aus dem Team, du ja auch, geschrieben im Internet, alles klar, Leute, die Lichter sind noch nicht ganz aus. Es ist sehr wohl noch sehr wichtig, wie dieses Spiel da draußen ankommt und ob das viele Leute kaufen oder nicht. Und jetzt frage ich mal, wie ist denn jetzt die Situation? Also ist denn jetzt Studio Fitspin, also ist das eine Geschichte, der ein Ende geschrieben ist oder gibt es da noch Möglichkeiten?
Also ich kann verstehen, dass es so verwirrend ist, weil die, weil es einfach, es ist eine komplexe Situation.
Ja, ja.
Der Punkt ist, aus Gründen hat Thunderful entschieden, hey, wir investieren nicht mehr in unser internes Development. Mhm. Ich habe jetzt das Wording nicht exakt im Kopf, aber ich glaube, sie sagen das. Sie sagen ja nicht, wir schließen Studio Fitspin, sondern wir investieren nicht mehr. Da unser Projekt ausläuft, und wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass es normal weitergeht, also dass auch die Investitionen in das Studio weitergehen, ist natürlich jeder Geldfluss, der noch reinkommt, weil sich das Spiel doch verkauft, der verlängert im Endeffekt so die Lichter, die wir uns anbleiben können. Das ist quasi die Konsequenz daraus, dass Thunderful gesagt hat, sie investieren nicht mehr in die internen Studios, packen also nicht mehr Geld rein, außer das, was sie schon müssen. Genau. Und natürlich müssen wir dann von unserer Seite aus darauf reagieren. Und das war auch da wieder ein Punkt. Wenn du dir andere Studioschließungen anschaust, dann ist es häufig so, dass da gar nicht groß drüber gesprochen wird. Weil das ist auch was nicht geil ist, drüber zu sagen, so, hey Leute, scheiße, wir machen dicht. Weil was ist passiert? Das Erste, was losging, dass irgendwelche Gamer, und ich sage absichtlich Gamer und nicht SpielerInnen, sondern Gamer, das sind in meinem Kopf leider häufig einfach Arschgeigen, die irgendein Problem haben, wenn du ein Spiel rausbringst, wo es nicht ein starker männlicher Dude ist. Oder als Alternative darf der Hauptcharakter weiblich sein und große Brüste haben. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du so ein fieses, wokes Game, wie wir jetzt eins sind. Und das Erste, was passiert ist, dass Leute das genutzt haben und gesagt haben, es gibt auch hier Steam-Forum, hey, this game is dead on arrival, don't buy it, they've been shut down. Und das ist für uns katastrophal, weil wenn Leute jetzt auch das Game, an dem unser Team seit 3 Jahren ihr Herzblut reinstecken, und sorry, du merkst, ich werde da gerade wieder so emotional. Ja. 3 Jahre lang stecken Leute alles in das Game. Dann wird uns der Stecker gezogen. Das ist schon scheiße.
Ja.
Und wenn dann aber Leute sagen, hey, kauft das Spiel auf keinen Fall, ja, dann wird auch noch die Arbeit, die wir reingesteckt haben, das wird auch noch zerstört. Wegen dieser Situation, in der wir sind, und weil Leute dann sagen, nee, das kriegt nur der Publisher. Das stimmt aber nicht. Das Geld, was reinkommen würde, das landet natürlich irgendwann im Studio. Und wenn quasi Rainbreaker sich so gut verkauft, dass es schnell bei uns landet, dann gibt es auch keinen Grund, dass das Studio geschlossen werden muss.
Ja.
Nur mussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt sagen, okay, Thunderfall hat sich entschlossen, wir haben alles versucht und es gab den Moment, ich weiß nicht mehr, welcher März das war, aber es war im März, wo dann die erste Meldung rausging von uns, wo wir sagen mussten, hey, wir haben alles versucht, scheiße, es geht nicht mehr, wir werden dicht machen müssen, so. Aber weil wir dann gesehen haben, okay, die Leute sagen jetzt, oh, ich kauf das Spiel nicht, haben wir natürlich halt auch sagen müssen, hey, ja, nach aktuellem Stand werden wir dicht machen müssen. Sollte sich aber Rainbreaker richtig gut verkaufen, dann könnte das natürlich auch unsere Zeit noch verlängern. Und die Leute könnten einfach länger in dem Studio arbeiten.
Ja. Also erstmal danke für die Einblicke. Jetzt ist die Situation, glaube ich, sehr viel klarer. Jetzt verstehe ich das auch selbst so richtig, wie man sich das vorstellen muss, die Situation. Wie, und da ist mir völlig klar, da kannst du natürlich wahrscheinlich nicht super transparent antworten, aber soweit du eben kannst, ohne Kopfschmerzen, wie sieht's denn jetzt aus? Also jetzt ist das Spiel, Moment, ich habe es hier gerade vor mir, am 18. März erschienen, schon jetzt ein paar Wöchelchen, Tägelchen draußen. Kann man da schon irgendwas ablesen vom Feedback, den Verkaufszahlen, dass man sagt, so alles klar, die Lichter brennen hell, die Lichter brennen dunkel. Wie gesagt, nur was du sagen kannst, gibt's da irgendwas?
Also ich kann tatsächlich, kann ich leider nicht über Zahlen sprechen, weil ich sie nicht kenne.
Ja.
Leider ist die Kommunikation mit Thunderful Publishing gerade nicht so transparent, wie ich es mir wünschen würde. Ich kann ja nicht sagen, was die echten Zahlen sind, aber wir machen das jetzt nur eine lange Zeit und ich kann natürlich anhand der Reviews, kann ich schon sehen, okay, das ist leider zu wenig. Wir hätten viel mehr Reviews haben müssen, um sagen zu können, hey, das sieht noch ganz gut aus. Von daher ist es Stand so, dass jetzt gerade niemand rechnet, also weder ich noch irgendjemand aus meinem Team, dass wir weiter existieren können, sondern wir finden uns jetzt schon langsam in diesem, sag ich jetzt mal, Shutdown-Modus. Und sollte nicht irgendein Wunder passieren, also das gibt's ja immer mal wieder, dass irgendwelche Spiele nach Release dann von irgendeinem Streamer aufgegriffen werden und plötzlich geht das Ding viral, aber mit sowas kann man nicht rechnen, weil das ist im Endeffekt so, wie als würde ich darauf hoffen, dass ich im Lotto gewinne. Und das ist einfach sehr unwahrscheinlich.
Ja. Ist es denn schon zu früh zu fragen, also dich jetzt, ob wie es denn weitergehen wird? Also was als nächstes kommen soll?
Ich stelle mir die Frage auch sehr häufig. Ja. Also jetzt aktuell ist meine oberste Prio noch zum einen meine MitarbeiterInnen, soweit es geht, mit aller Kraft zu unterstützen, dass sie so schnell wie möglich einfach auch wieder auf ihren Füßen landen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir halt gerade noch versuchen, wir arbeiten gerade an einem Patch noch an Rainbreaker. Also wir wollen ja auch den SpielerInnen zeigen, hey, wir geben bis zum allerletzten, geben wir das fürs Spiel. Aber ich persönlich habe noch gar keinen Blassen. Wenn wir jetzt wieder die Zeitreise zurückmachen, wie gesagt, ich habe Fitspin gegründet direkt nach dem Studium. Ich weiß gar nicht, wie es ist, einen echten Job zu haben. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen möchte, weil klar habe ich Informatik studiert, aber an der aktiven Programmierung bin ich hier, also so, dass das mein Hauptfokus ist, das ist jetzt schon Jahre vorbei. Ich bin jetzt hauptsächlich, also klar, jetzt gerade in der Endphase habe ich immer mal wieder geholfen beim Bugfixen, aber ansonsten bin ich hauptsächlich im Management verortet gewesen und habe halt überall geholfen, wo ich konnte, Sachen in die Gänge zu kriegen. Aber das ist so eine schlechte Jobbeschreibung.
Ja.
Ich mache Sachen möglich. Ja, keine Ahnung.
Also ich kann an der Stelle erstmal, ich fange mal hier an, Folgendes sagen. Und das kommt alles von Herzen, das meine ich ganz ernst. Niemand zwingt mich, das zu sagen. Erstmal, bei mir läuft momentan hoch und runter Rainbreaker. Nächste Woche am Dienstag, also wenn jetzt dieses Gespräch erscheint, wird auch eine Podcast-Folge erscheinen, ein rund einstündiges Gespräch mit einem Kollegen von mir, der ebenfalls dieses Spiel hoch und runter spielt und findet, es gibt so viel auch Gutes zu sagen über dieses Spiel. Und dafür haben wir uns diesen Podcast freigenommen. Da könnt ihr euch da draußen schon mal drauf freuen, weil ich kann es ja an der Stelle jetzt auch mal sagen, damit du es auch mal von mir gehört hast. Ich bin so fasziniert von diesem Spiel. Ich finde es so faszinierend und konnte übrigens beim Spielen mehrfach nicht glauben,
wenn du vielleicht dazu noch kurz was sagen kannst, dass das Ding 10 Euro kostet. Es fühlte sich, gestern Abend, ich habe es vorhin im Podcast, wir haben vorhin die Rainbreaker-Folge aufgenommen, habe ich es auch schon erzählt, hier erzähle ich es nochmal. Gestern Abend war ich in der Kneipe, ich kam des Nachts zurück und auf dem Heimweg habe ich mir einen Döner gekauft. Und der Döner, es ist ein großer Döner und es sind schlimme Preise, aber trotzdem, der kostete 7,20 Euro. Und dann dachte ich mir, holy shit, daheim habe ich laufen Rainbreaker jetzt schon seit wie viel, 10 Stunden oder was, 9 Stunden und das kostet ein bisschen mehr als ein Döner und es fühlt sich fast falsch an, dass das Spiel so wenig kostet. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also die Preisgestaltung ist auch ein Ding, was hauptsächlich der Publisher treibt,
okay.
Weil, da bin ich auch ganz offen, ich fokussiere mich aufs Spiele machen.
Ja, ja.
Wir haben einen Publisher damit, der Publisher die Spiele vertreibt. So. Ich persönlich aus dem Bauch raus würde sagen, hey, das Spiel ist easy, 24,99 wert. Ja. Der Punkt ist allerdings, wir müssen auch mit dem Markt irgendwie vergleichbar bleiben. Ja. Und klar, wenn du dir dann so gigantische Games wie Hades 2 anschaust, dann wird's schwer, weil Rainbreaker ist kein Hades 2. Und will es auch nicht sein, aber wir sind es einfach nicht. Und das ist ein Punkt, wo ich schon verstehe. Ich finde 9,99 immer noch brachial viel zu wenig.
Ja, ja.
Und es tut mir in der Seele weh. Vor allem jetzt nach dem Nintendo Direct, wo ich sehe, Gott, Nintendo nimmt einfach 90 Eier für Mario Kart. Und unser Spiel, also das darfst du mal reinfahren. Mario Kart kostet das 10-fache.
Ja.
Fucking, du kannst dir 10-mal Rainbreaker für dich und deine Kumpels kaufen, bevor du Mario Kart kaufst für dich alleine. Das tut weh, das tut sehr weh. Aber wir haben halt das Problem, dass wir auf Steam mit einer brachialen Masse an Spielen um die Aufmerksamkeit kämpfen.
Mhm.
Und der Versuch von Thunderful zu sagen, es ist ja auch ein Wagnis zu sagen, hey komm, wir machen das jetzt auf 9,99. Ich kann die Intention nachvollziehen, weil was uns das gebracht hat, ist, wir standen über eine Woche lang auf der Steam-Startseite unten in dieser Bracket unter 10 Euro.
Ja, genau.
Und das hat uns super viel Visibility gebracht. Und wenn Rainbreaker was kann, auch da wieder so eine Grundstärke von uns als Studio ist, sobald Leute die Visuals sehen, dann sind sie, was ist das denn? Klicken drauf. Und wir haben auch eine sehr gute Konvertierungsrate von Leute, die auf die Storepage gehen und dann kaufen. Wir müssen sie halt erst auf die Storepage kriegen. Und auch wenn es mir im Herzen wehtut, so kann ich den Wert erkennen, wenn der Publisher sagt, hey, das ist ein Wagnis. Lass mal probieren, ob wir da mehr Augen auf das Spiel kriegen.
Mhm.
Aber ja, es ist, also wenn ich jetzt als nicht als Handwerker, aber als quasi, ich fühle mich immer schwer, Künstler zu sagen, aber als Person, die das Ding hergestellt hat, da tut es mir in der Seele weh. Ja. Weil du sagst, das ist knapp mehr als ein Döner. Das sind 2 Bier in der Kneipe.
Ja,
so.
Ja, ja. Eine letzte Frage will ich dir noch stellen. Und zwar folgende. Wenn es jetzt tatsächlich nicht gut ausgehen sollte für Studio Fitzbin, für was willst du, dass die Leute Studio Fitzbin und das Portfolio, das ihr über die Jahre hergestellt habt, was die davon in Erinnerung behalten sollen? Was soll quasi mit diesem Namen Studio Fitzbin bei den Menschen da draußen im Kopf verbunden bleiben?
Ich möchte, also was mich freut, und ich meine, das hattest du auch schon erkannt und auch gesagt, ist, ich wünsche mir, dass die Menschen Studio Fitzbin im Kopf behalten und sagen, hey, da sind Spiele gemacht worden, die relevante Themen behandelt haben und die sie aber mit Spaß und Humor erzählt haben. Und das wäre mir wichtig, weil das Studio haben wir auch gegründet, das wurde ich auch letztens irgendwann mal gefragt. Ein wichtiger Teil für mich war, dass ich gesagt habe, hey, Spielentwicklung finde ich total spannend und wir hatten ja auch erste Einblicke in diese deutsche Szene damals, 2009, 2010 auf der Covades noch. Und ich habe immer noch so einen großen Drang, Sachen zu ändern, weil vieles läuft einfach beschissen.
Mhm.
Und damals war es hauptsächlich die Branche an sich, weil die deutsche Games-Branche und diese alten weißen Dudes, die schlimme Spiele machen und schlimme Sachen sagen, die gingen uns halt hart gegen den Strich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das anders machen. Und jetzt aktuell ist es der Faschismus, der links und rechts sprießt, wie weiß nicht was, und einfach nicht wegzugehen scheint. Und ich finde, wenn wir konsumieren, wir konsumieren so vieles als Menschen, aber wenn wir Kunst konsumieren, und ich rede dann von Videospielen, dann finde ich es doch wichtig, dass es etwas ist, was dich halt zum Nachdenken bewegt und hoffentlich halt aus meiner Perspektive, das muss man auch sagen, das ist nur meine Perspektive, in die richtige Richtung pusht. Dass du als Prakti dir nicht alles gefallen lassen musst. Dass du als bei Minute of Islands, dass es okay ist, wenn du nicht der Held bist, der die Welt rettet. Oder eben jetzt bei Rainbreaker, dass es auch okay ist, wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Faschismus und ich fange jetzt an, hier alles auseinanderzunehmen. Mhm. Also, jetzt bitte nicht losrennen und Sachen auf der Straße verkloppen, wie man das bei Rainbreaker macht. Aber dieses Rebellieren dagegen, das wäre schön, wenn solche Geschichten in den Köpfen hängen bleibt.
Du, das sind sehr schöne Schlussworte, für die ich dir danke und für dieses Gespräch und die Offenheit. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut und habe ich hing an den Lippen und fand so interessant, was du erzählt hast. Wirklich vielen, vielen Dank und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, was irgendwie meine Daumen hergeben für die Zukunft, für dich und für euch als Studio. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich verfolge vom Seiten aus das alles mit.
Danke dir. Das war auch ein sehr schönes Gespräch. Danke dir auch für deine Zeit. Und ja, ich freue mich sehr auf natürlich eure Folge über Rainbreaker. Da bin ich sehr gespannt.
Ja.
Und ansonsten freue ich mich sehr auf die Zukunft.
Schön. Ich wink dir zu. So, auch hier nochmal ein großes Dankeschön an Alexander Pieper für seine Zeit und seine Offenheit. Natürlich auch ein großes Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören, für die gespitzten Ohren und vielleicht ja sogar für die abgeschlossenen Abonnements. An dieser Stelle der Hinweis, ihr könnt das Programm von Okay Cool auch finanziell unterstützen und zwar über Steady. Da findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung und für einen knappen Fünfer im Monat schaltet ihr euch frei jeden Dienstag und Freitag weitere Formate, die sich drehen um Spiele und Spielkultur und die produziert werden von mir und meinem Team und vielen, vielen tollen Gästen und die in ganz unterschiedlichen Formaten angelegt sind, von der Audioreportage über Spielkritiken bis hin zu Diskussionen und lustige Formate, in denen wir zum Beispiel 40 Euro in die Hand nehmen und zu einem gemeinsamen Oberthema wie zum Beispiel Haare Spiele einkaufen und dann beschämt vor dem Mikrofon erzählen, was wir da gemacht haben. All das gibt's. Na, wenn euch das nicht neugierig macht, weiß ich auch nicht. Naja, gebt uns eine Chance. Wir werden sie wahrnehmen und nutzen und euch sehr glücklich machen. Wie gesagt, Link in der Folgenbeschreibung. Ansonsten alles Gute. Wir hören uns ganz bald wieder.